der Zwischenzeit gewartet haben, die Seiten, die sich mit der Welt bzw. mit dem Evolutionismus auseinandersetzen, Seite 39 bis 50, die werden Sie nachher in der Pause noch bekommen, die werden gerade in der Zwischenzeit fotokopiert. Ich möchte jedoch vorher noch wieder auf die Fragen zu sprechen kommen, die ich das letzte Mal gestellt habe, um so ein bisschen zu wiederholen. Es ist ja auch schon 14 Tage her. In der letzten Woche hatten wir von der Bibelschule eine Einsatzwoche und da war ich unter anderem mit einigen Schülern aus der ersten und dritten Klasse unterwegs in der Pfalz. Es war sehr spannend, hat viel zu tun gegeben, aber auch schön zu sehen, wie Gott dort Gespräche führt an den Abendveranstaltungen, an der Haustür oder auch mit den Kindern und Jugendlichen. Aber um nun anzuknüpfen an unsere letzte Stunde, möchte ich die vier Fragen, die ich gestellt habe, wiederholen und Sie bitten, eine Antwort darauf zu finden. Die erste Frage war, warum meinen Sie, glauben heute die meisten Menschen in der Bundesrepublik an die Evolutionstheorie? Warum meinen Sie, glauben heute die meisten Menschen in der Bundesrepublik an die Evolutionstheorie? Das ist der Grund. Weshalb? Ja. Ja, wir können. Das sind ja schon zwei Gründe. Einmal die Megakommunikation, könnte man sagen, überall wird man totgeschlagen mit der Meinung der Masse und die akzeptiert man einfach. Das ist sicherlich etwas, erst einmal, die meisten Menschen orientieren sich, was glauben die anderen. Der zweite Grund, den Sie gesagt haben, der ist, dass man dann ohne Gott auskommt. Und das kann eine bequeme Lösung sein, wenn man sich nicht den Ansprüchen Gottes stellen möchte. Das sind zwei Möglichkeiten, ja. Ja, also, dass den Menschen dann eine scheinbare Wissenschaftlichkeit vorgegaukelt wird. Ja, immerhin schon ein Fortschritt, wenn dann wenigstens die Schöpfung als eine Möglichkeit erwähnt wird, auch wenn sie nicht ausgeführt wird, weil viele Lehrer erwähnen das nicht einmal, sondern gehen von vornherein davon aus, dass das unsinnig ist, was die Bibel darüber schreibt. Aber es stimmt, das ist sicherlich auch ein weiterer Grund. Man hat es einfach in der Schule so gelernt. Und da wird es dann vorgestellt, als die alleinige Möglichkeit, die Entstehung der Welt zu interpretieren. Ja, dann war da noch eine Antwort, oder? Und da man den nicht haben möchte, oder von der davon ausgeht, dass der nicht wissenschaftlich ist, bleibt dann schließlich nur noch die Evolution übrig. Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage. Herzlich willkommen. Dann kommen wir zur zweiten Frage, die habe ich formuliert. In welchem Zusammenhang sind Sie in der Vergangenheit mit evolutionistischem Gedankengut konfrontiert worden? In welchem Zusammenhang sind Sie in der Vergangenheit mit evolutionistischem Gedankengut konfrontiert worden? Und damit meine ich jetzt nicht nur das rein biologische, sondern da meine ich auch andere Theorien damit, die sich beispielsweise im sozialwissenschaftlichen Bereich damit auseinandersetzen. In welchem Bereich sind Sie in der Vergangenheit mit evolutionistischem Gedankengut konfrontiert worden? Wir haben jetzt eins gehört, schon in der Schule, noch irgendwo. Ja. Ja, das ist so ein Verständnisparadigma, könnte man sagen, was eben in allen wissenschaftlichen, also naturwissenschaftlichen Studienbereichen vorkommt, ja. Also so als Einwand gegen den Glauben von normalen Menschen in Anführungsstrichen in der Nachbarschaft oder sonst wo. Ja? Ja? Sicher. Und zwar da in mehrerlei Hinsicht, eben einmal in der Entwicklungsgeschichte des Individuums, aber auch in der Deutung und Erklärung der einzelnen Triebe und Verhaltensweisen. In der Theologie übrigens kommt das auch vor, in der Philosophie auch, in der Religionswissenschaft auch. Weil überall da dieses Deutungsmuster der Evolution, eines hat sich aus dem anderen entwickelt, herangezogen wird um die einzelnen Wissenschaften zu verstehen. Also es gibt heute fast keinen Wissenschaftsbereich mehr, wo das nicht irgendwo in der einen oder anderen Weise Einfluss gefunden hat. Umso erstaunlicher, weil wenn man die naturwissenschaftlichen Fakten versucht zu hinterfragen und zu prüfen, wie wir das letzte Mal getan haben, dann merken wir, da ist eigentlich, also es ist eine unter vielen Möglichkeiten, aber nicht die alleinige. Frage Nummer 3, die vorletzte, die ich hier gestellt habe. Fällt Ihnen ein weiteres Argument ein, dass die Unvereinbarkeit von christlichem Schöpfungsglauben und evolutionistischer Welterklärungsmodell deutlich werden lässt? Wenn ja, welches? Also hier die Frage, ist theistische Evolution denkbar? Ist die möglich? Können wir das überhaupt in Erwägung ziehen oder nicht? Ich habe das letzte Mal einige Gründe aufgeführt, warum ich meine, dass wir keine Mixtur machen können, nicht eben ein bisschen Schöpfungsbericht und ein bisschen Evolutionstheorie, um dann die Naturwissenschaftler zufriedenzustellen, sondern dass hier nur die Frage von einem Entweder-Oder ist. Fällt Ihnen da noch darüber hinaus ein weiterer Grund ein? Warum können wir Schöpfungsglauben und Evolutionismus nicht miteinander vermengen? Oder sind Sie alle der Meinung, dass wir das können? Ja? Macht nichts. Ja, wo der Tod ja ein Ergebnis des Sündenfalls ist, nicht von Anfang an mit eingeplant war und eigentlich nicht dem Willen Gottes, sondern der Strafe Gottes entspricht. Und dann wäre es seltsam, sich vorzustellen, Gott schüfe die Welt nur mittels Tod und Unterdrückung. Ja. Andere Gründe? Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das auch selbst vor Augen führen und nicht dann vorschnell Kompromisse eingehen, die erstmal nicht sein müssen und zum Zweiten mit der biblischen Botschaft nicht übereinzubringen sind. Ja, noch andere Gründe? Ja? Ja. Also wenn man beispielsweise die Reihenfolge der Schöpfungswerke sieht oder die Proportionen dazu oder die Erschaffung der Sonne erst lange, nachdem es die Erde gegeben hat, und das ist ja alles nach evolutionistischer Sicht, ist das Unsinn. Das heißt also, wenn man es versucht, miteinander zusammenzubringen, dann wird das keinen Evolutionisten befriedigen, aber das wird auch niemanden befriedigen können, der die Bibel wirklich als Offenbarung Gottes ernst nimmt. Ja. Lassen wir das bei den zwei Gründen. Andere werden stehen auch noch auf ihrem Blatt, was sie dann ausgeteilt bekommen aus den Blättern. Jetzt zur vierten und letzten Frage für die Wiederholung mit dem Evolutionismus. Welche Konsequenzen folgen aus der evolutionistischen Weltanschauung für das private und öffentliche Leben eines Menschen? Welche Konsequenzen folgen aus einer evolutionistischen Weltanschauung für das private und öffentliche Leben eines Menschen? Und dabei meine ich jetzt konsequent. Wenn man konsequent diese evolutionistische Auffassung in seinem Leben umsetzen will, so wie wir das sozusagen tun oder tun wollen mit der biblischen Botschaft, was folgt daraus? Was sind die Konsequenzen einer evolutionistischen Weltanschauung? Denken Sie an die Prinzipien, die wir durchgegangen sind. Mutation, Selektion und immense Zeiträume. Was folgt daraus? Ja. Ja, man könnte sogar noch ein Stück weitergehen, vielleicht sogar eine Art Anarchismus, ne? Weil der Staat, den wir haben, der bevorzugt ja nur die Schwachen eben, nicht? Das heißt eben die Arbeitslosen, die Behinderten, die kleinen Kinder, die werden geschützt, aber eben Evolutionismus heißt ja, der Stärkste setzt sich um jeden Preis durch, denn das ist ja das Ziel, das ist der Sinn der ganzen Evolution, denn was soll man mit den minderwertigen Menschen, ich sage das jetzt ironisch, nicht, dass Sie meinen, ich meine das ernst, also mit den minderwertigen Menschen, was soll man damit, die machen ja, so wie man im Nationalsozialismus auch getan hat, machen ja nur den Genpool, so redet man heute davon, den Genpool, also einer Gruppe, macht den kaputt. Und deshalb muss man die nach Möglichkeit ausschalten, beseitigen, im Interesse der Gruppe und der Weiterentwicklung. Das versucht man immer wieder zu leugnen. Und dann wird darauf hingewiesen, ja, der Mensch heute, der ist ja auf einer höheren Stufe der Evolution, der hat ja auch seinen Verstand und den muss er gebrauchen dabei. Aber letztendlich ist das totaler Unsinn, denn der Verstand ist, wenn man evolutionistisch denkt, auch bloß ein Mittel, um sich besser durchsetzen zu können gegenüber der Umwelt. Und das heißt nicht, dass man den dafür gebrauchen soll, um die Mechanismen der Evolution auszuschalten. Nein, ganz entgegengesetzt. Der ist ja nur ein Ergebnis der Evolution, nach evolutionistischer Auffassung. Also dient auch nur dem eigenen Durchsetzungsvermögen. Und da muss man sagen, das ist sonst alles inkonsequent, wenn man sich nicht danach richtet. Und man müsste fragen, warum ist man dann in dieser Weise inkonsequent? Sind da nicht doch christliche Restbestände im Hintergrund, nach denen man sich dort ausrichtet? Das würde auch bedeuten, dass mein eigenes privates Leben total unbedeutend ist. Dass es einzig und allein darauf ankommt, so viele Kinder wie möglich zu bekommen, denn dadurch kann die Evolution vorangehen, dadurch kann es nur eine Aufwärtsentwicklung geben. Denn die einzelne, das individuelle Leben ist total sinnlos. Und in diesen riesigen Zeitabläufen von 5 Milliarden oder 6 Milliarden Jahre spielt das gar keine Rolle. Wichtig ist bloß, dass meinetwegen irgendwann einmal, ja, wenn ich mich jetzt negativ ausdrücke, irgendeine Missbildung entsteht, dass irgendwo eine Mutation bei meinem Nachkommen entsteht, die dann eine Verbesserung in den nächsten Generationen nach sich ziehen könnte. Sonst ist das Leben eines Menschen ist auch sinnlos, ist total sinnlos. Ja. Ja. Ja, ich glaube auch, weil man merkt, dass die Konsequenzen, die aus solch einer Evolution folgen, dass man die eben auch nicht haben will. Man will nicht die Konsequenzen ertragen, die aus der Anerkennung Gottes folgen, aber die würden unmittelbarer daraus folgen, wenn ich sage, es gibt einen Gott, der das geschaffen hat. Bei der Evolutionstheorie macht man so eine Zwischenlösung. Man versucht, die als Erklärung heranzuziehen für die eigene Vergangenheit, für die Geschichte, aber nicht mehr für die Gegenwart. In der Gegenwart spielt sie nach Möglichkeit keine Rolle. Erinnern wir uns zum Beispiel auch bei der Sache mit der Umweltzerstörung, nicht? Umweltzerstörung nach evolutionistischem Gedankengut, das spielt das gar keine Rolle. Jeder setzt sich durch und wenn Tiere umkommen, das spielt auch keine Rolle. Das ist das Mechanismus der Evolution. Da sind doch ständig Tiere ausgestorben. Also da könnte man sagen, das sind sentimentale Spinner, die sich damit Umweltverschmutzung auseinandersetzen, nach evolutionistischer Sicht. Ne? Man könnte höchstens sagen, ja gut, wir sollten unseren Verstand gebrauchen, damit wir nicht uns selbst vernichten. So weit sollten wir dann doch gehen, weil eben ja das Überleben der Art ein Ziel der Evolution ist. Aber wir sehen, ein bisschen führt sich das Ganze ad absurdum, führt es sich selbst in die Irre, wenn man auch die Konsequenzen denkt. Ja, wir wollen uns heute ein Stückchen weiter beschäftigen mit der Bibelkritik. Ich stelle einige Bücher vor, die sich ganz grundsätzlich mit der Bibelkritik auseinandersetzen und steige dann ein mit dem Text, den ich Ihnen hinten ausgelegt habe. Erst einmal gibt es einige Bücher, die seit den 60er Jahren sich mit der Kritik, also der historisch-kritischen Methode auseinandergesetzt haben, die erst einmal erkennen mussten, dass da etwas im Gange ist, was den gläubigen Christen die Füße unter den Boden wegzieht. Ich suche gerade ein Buch, das habe ich hier aber im Moment nicht. Ihr kennt vielleicht von Gerhard Bergmann das Buch Alarm in die Bibel. Das war eigentlich das erste Buch, eines der ersten Bücher, die sich damit auseinandergesetzt haben, was auch in vielen Auflagen herausgekommen ist, bis eben in die Mitte der 70er Jahre hinein. Ein weiteres, umfangreicheres Buch von Gerhard Bergmann war dann dieses hier, Kirche am Scheideweg, Glaube oder Irrglaube, eine Auseinandersetzung mit der neueren historisch-kritischen oder auch existenzialistischen Bibelauslegung, wo er insbesondere die Gemeinde aufrütteln wollte, um zu zeigen, wohin führt das. Dass man noch die Worte, die Auferstehung, die Glauben, die Jesus Christus im Mund führt, auch in dieser Theologie, aber die vollkommen ihres Inhalts entleert werden, eigentlich keine Bedeutung mehr haben für den Bibelleser und auch für den Theologen. Darüber hinaus sind dann zwei weitere Bücher, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass man diese Auseinandersetzung erst einmal bemerkt hat und sich dann geführt hat. Einmal von Gerhard Meyer, Das Ende der historisch-kritischen Methode, und darüber hinaus von Armin Zerschin, Die Bibel im Griff, historisch-kritische Denkweise und biblische Theologie. Die setzen sich beide mit den grundsätzlichen Denkkategorien auseinander, die in dieser Art und Weise die Bibel zu betrachten vorherrschen will. Das sind jetzt diese Grundlagenwerke, die sich damit auch sagen, ach hier, das ist die Umlagen, die Bibel, so sieht das aus. Dann gibt es darüber hinaus
Werke, die sich mit den Einleitungsfragen, so nennt man das, eben wann wurde ein jüdisches Buch geschrieben, von wem wurde das geschrieben, ist es einheitlich zu verstehen oder sind das verschiedene Quellen, die dem zugrunde liegen, das nennt man die sogenannten Einleitungsfragen. Heute wird beispielsweise das Neue Testament, ist dieses hier die umfangreichste Einleitung von Werner Georg Kümmel, Einleitung in das Neue Testament, die an der Universität benutzt wird. Und hier findet man so ziemlich alle Gründe, die dann für die mangelnde, man spricht dann zum Beispiel von bei den pseudo-paulinischen Briefen, eben von denen, die unter dem Namen des Paulus geschrieben worden sein wollen, aber nicht von Paulus sind. Hier findet man alle Argumentationen dafür. Warum sind die nicht von Paulus abgefasst worden? Dann gibt es von Bibeltreuer Seite eine Antwort darauf. Das umfangreichste und beste Buch, das auch direkt Bezug nimmt auf dieses Buch von Werner Georg Kümmel, ist von Donald Guthrie. Der ist in London Theologieprofessor, New Testament Introduction, ist leider bisher nur in Englisch erhältlich, dafür sehr umfangreich und fundiert gearbeitet. Wer das in Englisch nicht lesen will oder auch kann, für den gibt es hier von Erich Mauerhaufer Einleitung in das Neue Testament, bisher erst den ersten Band, ist noch ein zweiter vorgesehen, der im Laufe dieses Jahres erscheinen soll. Da gibt es eine Auseinandersetzung, die auf Deutsch geführt wird, mit der neueren historisch-kritischen Literatur und von Bibeltreuer-Seite argumentiert wird, warum wir doch für eine bibeltreue Stellungnahme eintreten können. Da ist das hier zu empfehlen. Für das Alte Testament gibt es verschiedene Einleitungen von Kaiser, ist das die bekannteste im Göttinger Verlag, im Gütersloher Verlagshaus. Hier möchte ich aber nur die bibeltreue Version vorstellen, nicht diejenigen, die sich jetzt mit den kritischen Argumenten auseinandersetzen. Die finden Sie hier in Kurzform auch darin. Die zweibändige Einleitung in das Alte Testament von Gleason Archer, übersetzt, gut lesbar. Da sind die wesentlichen Gründe, die vorgebracht werden, gegen, beispielsweise die Abfassung des sogenannten Pentateuch in der 5 Bücher Mose, von Mose. Und was können wir von bibeltreuer Seite aus dagegen antworten? Darüber hinaus möchte ich Ihnen jetzt einige Bücher vorstellen, die sich dann mit Einzelfragen beschäftigen. Das sind jetzt Bücher, die generell sich mit Einleitungsfragen beschäftigen, mit der Bibeltreue, mit dem bibeltreuen Verständnis eines ganzen Buches. Darüber hinaus gibt es welche, die sich mit einzelnen Bibelversen, mit einzelnen Problemstellen beschäftigen und versuchen da eine Antwort zu formulieren. Dann gibt es hier die drei Bände von Benedikt Peters, 100 Fragen zur Bibel. Da beschäftigt er sich mit einzelnen schwer verständlichen Stellen, zum Teil mit der Bibelkritik, zum Teil aber auch Stellen, wo etwas Hintergrund dazu gegeben werden soll, um das zeitgemäß, um das verstehen zu können, in welcher Zeit das geschrieben wurde. Darüber hinaus gibt es im deutschsprachigen Raum verschiedene Übersetzungen von Josh McDowell und hier von John Stewart, Antworten auf skeptische Fragen über den christlichen Glauben, ist eines davon, ein anderes, gerade im letzten Jahr herausgekommen, ist Jesus von Nazareth, Tatsachen und Argumente für die Wahrheit der Evangelien, unter anderem sehr zu empfehlen, auch mit einem kurzen Übersicht über die Arbeitsweise der historisch-kritischen Methode. Im englischsprachigen Raum gibt es darüber hinaus wesentlich ausführlichere Bücher, auch von George McDowell hier, A Ready Defense, mit einer Zusammenstellung aus verschiedenen seiner Bücher im englischsprachigen Raum. Ebenfalls hier noch zu erwähnen, Christ in the Bible von John Wenham, ebenfalls grundlegende Auseinandersetzung, insbesondere mit der neutestamentlichen Auseinandersetzung der historisch-kritischen Methode. Hier, Many Infallible Proofs, Evidence of the Church, the Christian Faith, von Henry Morris, da geht er auch verschiedenen Fragen nach, im Alten und im Neuen Testament, über die Autorität der Bibel, über den Tod und die Auferstehung Jesu, über die Existenz Gottes, über den Plan Gottes, über die Inspiration der Bibel, über christlichen Glauben, Wissenschaft und so weiter. Dann komme ich hier zu dem letzten, die ich Ihnen noch vorstellen will, dann können Sie nachher reinschauen, selbst hier, von einer ehemaligen Theologieprofessorin, Etta Linnemann, hier in zweiter Auflage, gibt es noch einen anderen Cover, Original oder Fälschung, historisch-kritische Theologie im Licht der Bibel, eine schöne kleine Einführung in historisch-kritisches Denken mit einer Beurteilung von biblischer Sicht. Die Frau war in Marburg, wenn ich das richtig erinnere, in Marburg, Theologieprofessorin, was ist das zu glauben, gekommen, nachdem sie dort Professorin war, und hat dann der Universität in Witten gewandt und als Missionarin nach Südostasien gegangen, um dort an einer Bibelschule zu unterrichten. Darüber hinaus für das Neue Testament von F.F. Bruce: Die Glaubwürdigkeit der Schriften des Neuen Testaments. Warum können wir der Überlieferung des Neuen Testaments trauen? Das ist keine Überlieferung, wo man eben so wie der stille Postenberg was anderes rauskommt, als ursprünglich losgeschickt wurde. Von F.F. Bruce auch hier eine andere Übersetzung. Dies ist eine harte Rede, schwer verständliche Worte Jesu erklärt. Und hier noch einmal von Hugo Staudinger, die historische Glaubwürdigkeit der Evangelien. Da geht er nur auf verschiedene Quellen ein, die sich die Glaubwürdigkeit der neutestamentlichen Schriften bestätigen. Hier ist ein Buch, das in der Schweiz entstanden ist, was verschiedene Positionen und Zugänge zur Bibel anhand eines Bibeltexts aus dem Markus-Evangelium zeigen soll. Wie geht ein Materialist daran? Wie geht ein Feministin daran? Wie geht ein historisch-kritischer arbeitender Theologe daran und unter anderem eben auch, ja, wie ein bibeltreuer Theologe damit umgeht. Als bibeltreuer Theologe arbeitet hier Ernst Lehrle, der unter anderem Neues Testament, die Umwelt des Neuen Testaments an der Staatsanwaltschaft Theologischen Hochschule in Basel unterrichtet. So viel zur Literatur. Wenn Sie im Einzelnen Fragen haben dazu, können Sie gerne noch auf mich zukommen in der Pause. Da kann ich Ihnen auch noch andere nennen. Das hier ist nur exemplarisch von, so meine ich, empfehlenswerten Büchern. Darüber hinaus gibt es andere, auch gute, in einzelnen Heften, wie beispielsweise in Bibel und Gemeinde oder in Fundamentum, die Zeitschrift der STH, Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule, die sich dann mit solchen Fragen auseinandersetzen. Der Artikel, den ich Ihnen fotokopiert habe, einer davon ist aus diesem Buch, eine Jubiläumsschrift, 100 Jahre Bibelbund, und die andere ist hier aus diesem Sammelband Evangelische Schriftauslegung, steht aber auch die Literaturangabe bei Ihnen darauf. Jetzt, nachdem ich einige Zeit geredet habe, sind Sie nämlich dran. Wir haben ja in den vergangenen Wochen immer schon etwas geübt, nachdenken, mitdenken, kritisieren, geübt, und das wollen wir jetzt einmal machen an einem ganz zentralen Text von Ernst Troeltsch, den Sie bei sich finden in den Unterlagen. Ernst Troeltsch über die historische und dogmatische Methode der Theologie. Da möchte ich Sie bitten, nicht den ganzen Text jetzt zu lesen, sondern nur einen Ausschnitt daraus zu lesen und dann dabei die Fragen zu beantworten, folgende zwei Fragen zu beantworten. Ich weiß nicht, haben Sie einen Stift dabei oder nicht? Wenn nicht, dann können Sie die auch im Kopf versuchen zu beantworten, und wir werden dann nachher darüber sprechen, wenn ich in einigen Minuten, ich denke so 10 Minuten, bis kurz vor der Pause, lassen wir dann uns Zeit. Und zwar die Fragen: Was sind nach Ernst Troeltsch die Grundlagen der historisch-kritischen Methode? Was sind nach Ernst Troeltsch die Grundlagen der historisch-kritischen Methode? Und darüber hinaus auch, was sind nach Ernst Troeltsch die Auswirkungen der historisch-kritischen Methode? Also, was sind die Grundlagen und was sind die Auswirkungen der historisch-kritischen Methode? Damit Sie hier nicht zu viel lesen, das ist alles spannend zu sehen, aber damit wir auch mit der Zeit dort zurechtkommen, möchte ich Sie bitten zu lesen, ab dem dritten Absatz des Textes. Demgegenüber möchte ich nun nachdrücklich hervorheben, auf Seite 172. Demgegenüber möchte ich nun nachdrücklich hervorheben, ab da zu lesen, bis auf der nächsten Seite, wo dann die Pünktchen sind, das heißt das Ende, Gesichtspunkte und Methoden unterstellt worden. Haben Sie gefunden? Auf der nächsten Seite, 174, bis zum Ende des zweiten Absatzes, Gesichtspunkte und Methoden unterstellt worden. Das heißt, das sind jetzt zwei Seiten, und da gebe ich Ihnen jetzt etwas Zeit, um nach diesen beiden Gesichtspunkten zu forschen, nachzusuchen, was sind die Methoden und was sind die Auswirkungen des historisch-kritischen Arbeitens.
Wenn Sie irgendein Wort nicht verstehen, können Sie sich das auch anstreichen und dann gleich fragen, dann werde ich das für alle erläutern. Das aufnehmen, was Sie bisher gelesen haben und worüber Sie sich Gedanken gemacht haben, das kurz besprechen und dann machen wir Pause. Dann können Sie das Gedächtnis wieder etwas ausruhen und dann machen wir nach der Pause weiter und dann werde ich wieder etwas mehr sagen darüber. Nein. Noch nicht. Ja. Der Ernst Troeltsch drückt sich ja, so meine ich zumindest, ziemlich klar aus, was er unter historisch-kritischer Bibelauslegung versteht. Er ist einer derjenigen, der das eben sehr stark systematisiert hat, versucht hat zusammenzufassen und auf ihn stützt man sich immer wieder bei historisch-kritischer Bibelbetrachtung. Was sind nun die Grundlagen? Von welchen Grundlagen geht er aus? Wie funktioniert die historisch-kritische Bibelbetrachtung? Was ist das Prinzip, auf das er zurückgreift, oder die Prinzipien, die mehrere? Wer kann mir das sagen? Ja? Ja, das ist eine ganz wichtige Grundlage für ihn. Wir können also nichts Genaues über die Vergangenheit sagen. Wir können nur sagen, mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit war das so und so gewesen. Und das ist schon eine gewisse Einschränkung gegenüber der Vergangenheit. Das bedeutet, wenn wir das auf die Bibel anwenden, wir können auch gar nicht ganz genau sagen, ist Jesus nur auferstanden, hat er überhaupt gelebt oder nicht, sondern nur mit einem gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit. Und wonach richtete sich denn jetzt der Grad von Wahrscheinlichkeit? Da gibt es drei Prinzipien, die für ihn grundlegend sind, für die Einordnung der Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich, wie zuverlässig ein Text ist. Und das hat er auch hier so ziemlich nach eben so eingeteilt nach den Abschnitten, wie wir sie hier auch haben. Das erste Prinzip, oder Sie können irgendeines daraus nehmen, aber er baut das eben auf so aufeinander. Das erste Prinzip ist, genau, das erste ist Kritik. Also ein Text, den wir in der Vergangenheit haben, den dürfen wir nicht einfach akzeptieren, wir dürfen das nicht einfach glauben, was da drin steht, sondern wir müssen den kritisieren. Und zwar kritisieren über alles Mögliche. Wir müssen den hinterfragen. Ist der zum Beispiel wirklich von demjenigen geschrieben worden? Oder stammt der vielleicht aus einer ganz anderen Zeit? Oder was will der Text nun wirklich sagen? Dass wir ihn messen an den Maßstäben, die wir heute zur Verfügung haben, um diesen Text besser verstehen zu können. Auch verschiedene Abschriften beispielsweise miteinander vergleichen. Auch das nennt man dann Kritik. Es gibt verschiedene Stufen der Kritik, auf die komme ich nachher noch einmal kurz zu sprechen, dass wir sehen, was das beinhaltet. Also kritische Einstellung gegenüber den Texten, kritische Einstellung gegenüber der Geschichte, eben all dem, was früher mal geschrieben wurde. Das ist die Grundlage. Und darauf kommt dann, ist die nächste Stufe der historisch-kritischen Bibelauslegung, die nächste Stufe beinhaltet dann welchen Arbeitsschritt? Ja? Analogie sagt, nur das kann früher passiert sein, was ich heute auch beobachten kann. Angewandt auf die biblischen Schriften bedeutet das mit der Auferstehung. Was würde das bedeuten? Ja? Ja, ich habe keinen Menschen auferstehen sehen heute, also kann es das früher auch nicht gegeben haben. Analogie sagt, eben alles muss gemessen werden an unserer heutigen, gegenwärtigen, naturwissenschaftlichen, philosophischen und lebenskundlichen Erkenntnis. Und daran wird beurteilt, was kann früher wirklich passiert sein oder was kann früher nicht passiert sein. Das ist eine ganz wichtige Grundlage für ihn. Und er spricht hier in seinem Text ja sogar von der Allmacht der Analogie. Eben in dem Text, diese Allmacht der Analogie schließt aber die prinzipielle Gleichartigkeit alles historischen Geschehens ein. Prinzipiell ist alles historische Geschehen gleich. Es gibt nichts Einmaliges, nichts, was nur einmal passiert ist, sondern alles kann sich prinzipiell wiederholen, kann heute genauso eintreten, wie das auch früher der Fall gewesen war. Und dann kommt als nächster, als letzter Punkt eben ein drittes Prinzip der Auseinandersetzung mit der Bibel oder überhaupt mit der Vergangenheit. Das letzte Prinzip ist dann, er nennt es mit zweierlei, er nennt es einmal Deutsch und dann nennt er es auch noch Lateinisch. Ja. Ja. Ja, danke. Das bedeutet also, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind, hat eine bestimmte Ursache und diese Ursache können wir innerweltlich erforschen. Also meinetwegen, Sie haben eine Einladung bekommen oder Sie haben jetzt bezahlt und wollen dann auch jeden Abend wahrnehmen oder Sie haben nichts Besseres zu tun gehabt oder irgendwie so etwas. Irgendeinen Grund kann man dafür finden, warum Sie heute Abend hier sind oder warum Sie lieber Kaffee als Tee trinken oder lieber Tee als Kaffee. Da gibt es auch einen bestimmten Grund dafür und man muss eben nach Gründen, nach Ursachen suchen. Man spricht in der Naturwissenschaft von einem Kausalschema, Ursache und Wirkung. Und genau das Gleiche ist auch in der Geschichte. Und das bedeutet aber auch, dass jedes Ereignis, was wir in der Geschichte überliefert haben, einmal Ursache hat, aber auch eine Wirkung hat in der Geschichte. Und beides können wir untersuchen. Es gibt dabei, was für Auswirkungen hat das jetzt beispielsweise auf biblische Wahrheit? Sagen wir die Entstehung der Gemeinde. Die Entstehung der Gemeinde, der neutestamentlichen Gemeinde. Was für eine Auswirkung hat das auf die Entstehung der neutestamentlichen Gemeinde? Ja. Genau. Wir machen einfach ein bisschen Soziologie, ein bisschen Psychologie, ein bisschen Religionswissenschaft und überlegen uns, dass meinetwegen gerade da die rabbinischen Rabbis ganz am Ende waren oder durch die Unterdrückung des römischen Staates hatten sie nun sich auf den Messias gefreut und gedacht, der muss unbedingt kommen und hatten den einfach, diesen Wundertäter, der da aufgetreten ist, darin gesehen. Das ist eine innerweltliche Erklärung, denn Ursache sind nach dieser Auffassung immer innerweltlich, denn das ist ja das zweite Prinzip, eben der Analogie, nur das, was wir heute auch erleben. Also alles, was wir in der Bibel erkennen und vorfinden, das muss eine innerweltliche Ursache haben und damit können wir das erklären. Und das hier, wenn Sie das einmal hier begriffen haben, gesehen haben, dann haben Sie das ganze Geheimnis eigentlich der historisch-kritischen Methode und der sogenannten wissenschaftlichen Theologie begriffen und verstanden. Das ist die Argumentationsweise, mit der immer vorgegangen wird in der historisch-kritischen Forschung. Wir wollen uns nachher auch noch kritisch damit auseinandersetzen, sozusagen kritisch mit der historisch-kritischen Methode umgehen, und dann sehen, was bei dieser Kritik herauskommt. Er versucht, das im Weiteren gegenüberzustellen, gegenüber einer dogmatischen Methode. Das kommt in einem weiteren Teil dieses Textes. Und dann spricht er ja davon eben, ich habe jetzt noch nicht auf die Auswirkungen, je nachdem, wie weit Sie zu lesen gekommen sind, spricht er dann auch noch über die Auswirkungen, dass eben letztendlich alles unter dieser historischen Kritik betrachtet werden muss. Und dann sagt er auf Seite 194, dem unteren Absatz, das ist die offenkundige, vor Augen aller liegende Wirkung der historischen Methode. Sie relativiert alles und jedes, nicht in dem Sinne, dass damit der Wertmaßstab ausgeschlossen ein nihilistisches Skeptizismus das Endergebnis sein müsse, aber in dem Sinne, dass jeder Moment und jedes Gebilde der Geschichte nur in Zusammenhang mit anderen und schließlich mit dem Ganzen gedacht werden kann, dass jede Bildung von Wertmaßstäben deshalb nicht vom isolierten Einzelnen, sondern nur vom Überschau auf das Ganze ausgehen kann. Dann kommt es noch im Weiteren, warum er meint, dass das auch in der Bibel vorkommen muss. Da geht er davon aus, er schreibt dann auch etwas weiter oben, völlige Revolution unserer Denkweise hat da stattgefunden. Es tritt etwas völlig Neues, eine völlig neue Betrachtungsweise der Geschichte und unserer Wirklichkeit hier in unsere moderne Zeit hinein. Und da will er ja eben auch das auf jeden Bereich anwenden. Er sagt dann, spricht dann davon, weiteste Kreise beherrschende Mächte als Erzeugnisse des Flusses der Geschichte betrachtet, Recht, Moral, Gesellschaftslehre, Staatslehre, Ästhetik, sind von ihnen aufs Tiefste ergriffen und historischen Gesichtspunkten und Methoden unterstellt worden. Das ist eben der Abschnitt gerade darüber. Also alles, was überhaupt nur in der Vergangenheit gewesen ist, wird dadurch revolutioniert. Es kommt eine ganz andere Sichtweise der Wirklichkeit dadurch zustande. Was für Auswirkungen die nun hat, insbesondere auf die Theologie, das schauen wir uns dann nach der Pause an. Wir machen jetzt so 10 Minuten Pause bis um 9:30. Und all diejenigen, die mich das letzte Mal gefragt haben, die wir jetzt zu Beginn etwas betrachtet haben, dann ein Aufsatz von Helge Stadelmann, der sich generell mit der Geschichte und mit dem Wesen der historisch-kritischen Methode auseinandersetzt, der ist entnommen aus der Zeitschrift Bibel und Gemeinde, eben dem 100-Jahr, eben zum 100-jährigen Jubiläum. Ich fand den recht gut. Ich habe dafür aber die Unterlagen, die Sie jetzt für heute bekommen haben von meinem Manuskript, stichwortartig zusammengefasst, dass Sie da noch ergänzen können, wo Sie das für nötig halten, wo Sie das wissen wollen. Sonst habe ich Ihnen das bei einer Gliederung belassen, beziehungsweise dann mit einem ausführlichen Literaturverzeichnis und auch den entsprechenden Fragen dabei, sodass Sie jetzt an den einzelnen Punkten, die wir durchgehen werden, noch Ergänzungen dazu schreiben können, die dann zum besseren Verständnis dienen sollen. Zuerst einmal die Frage, ob in der Zwischenzeit Fragen aufgetaucht sind, einmal zu dem, was wir bisher besprochen haben, beziehungsweise zu den Unterlagen das letzte Mal. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch daran erinnern, dass Sie eben gerne noch einige Fragen einreichen können. Ich habe ein paar bekommen für das nächste Mal. Wir werden sicherlich nicht alle so ausführlich behandeln können, wie wir das jetzt in den letzten Wochen getan haben, weil es ja mehrere dann sind, die auftauchen, aber zumindest ein bisschen. Sind Fragen da für den Augenblick? Für die Bibelkritik oder die Unterlagen vom letzten Mal? Wenn das nicht der Fall ist, dann steigen wir etwas ein mit der Geschichte der rationalistischen Bibelauslegung, so habe ich das genannt. Wenn Sie sehen auf Seite 52, da sind dann auch die Grundlagen der Kritik von Trösch aufgeführt, die wir im Folgenden noch etwas genauer betrachten wollen, eben Kritik, Analogie und Korrelation. Eben diese drei Punkte, das sind die Punkte A, B und C unter Punkt 2, Prinzipien der historisch-kritischen Theologie. Jetzt wollen wir jedoch erst in die Geschichte hineingehen. Ich habe das Geschichte der rationalistischen Bibelauslegung überschrieben, weil es hierbei nicht nur um die historisch-kritische Bibelauslegung geht, sondern allgemein, dass der Verstand jedes einzelnen Menschen höher eingeschätzt wird als die biblische Offenbarung. Und das ist die Grundlage dabei. In der Phase der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert hat man diesen Rationalismus gefördert, man hatte den Menschen im Mittelpunkt gestellt und der Verstand des Menschen ist das Kriterium für Wahrheit oder für Lüge. Besonders wichtig war da der Philosoph René Descartes, den vielleicht auch einige in der Schule schon mal behandelt haben werden. Da ist der berühmte Satz von ihm, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, das ist die Grundlage, daran wird alles weitere gemessen. Es ist nicht mehr Gott, der mich in die Existenz ruft und deshalb ist die Umgebung, in der ich mich befinde, zuverlässig, sondern der Kernpunkt, der Ansatzpunkt aller Wissenschaft ist der Verstand des Menschen. In den folgenden Jahren hatte dann der jüdische Religionsphilosoph Baruch Spinoza einen ersten Ansatz geübt und hatte die Verfasserschaft der 5 Bücher Mose versucht abzuleiten von verschiedenen Autoren. In jedem Fall hat er gesagt, der kann nicht von Mose abgefasst sein. Es gab dann ebenfalls den Lessing, den Sie vielleicht kennen, der ja auch ein bekannter deutscher Dichter ist, der sich mit der Zuverlässigkeit alttestamentlicher Überlieferung beschäftigt hat und davon ausgegangen ist, die kann und darf nicht zuverlässig sein, da wird nur etwas vorgespiegelt, in Wirklichkeit war das ganz anders. In dieser Zeit hatte man versucht zu trennen zwischen der Offenbarung Gottes und dem Wort Gottes. Man hat gesagt, die Bibel enthält das Wort Gottes, so wie man das heute bei manchen Theologen auch noch wieder hört, ein Unterschied zwischen der Bibel und eben dem, was geoffenbart ist von Gott. Wir müssen das aussuchen, was ist jetzt wirklich der wahre Kern dabei? Man sprach dann von der Diskussion um den Kanon im Kanon. Kanon hat jetzt nichts mit Singen zu tun in der Hinsicht, sondern Kanon hat etwas zu tun mit der Zusammenstellung der biblischen Schriften. Welche Schriften sind von Gott offenbart, welche gehören zur Bibel dazu und welche nicht? Das nennt man ein Kanon, eben eine Anzahl von Schriften, die man dazugehörig zählt. Und jetzt sprach man von einem Kanon im Kanon, sozusagen von dem Maßstab, der uns zeigt, was ist nun wirklich das Wort Gottes. Und da hatte beispielsweise Luther ja diesen Ausspruch getan, was das Evangelium Christi treibet, das ist eben der Kanon im Kanon. Also all das, was auf die Funktion Jesu im Neuen Testament hinweist, das ist wirklich echt Offenbarung und alles andere nun vielleicht nicht so ganz. Luther hat das sicherlich nicht so verstanden, eben nur das, was Christum treibet, so hat er das ja ausgedrückt, das soll wirklich von Gott sein. Er hat das mehr als den zentralen Punkt, als den Mittelpunkt des Neuen Testaments kennengelernt und ausgedrückt. Aber das wird dann von Theologen heute herangezogen, gesagt, nur das ist wirklich wahr. Und das andere können wir kritisieren, das ist nur rein menschlich. Es kam in einer nächsten Stufe zu der sogenannten Leben-Jesu-Forschung. Da hat man gesagt, dass das Neue Testament ganz und gar nicht zuverlässig ist. Das ist nur eine Predigt, die ermutigen will, mit Gott zu leben. Aber wie Jesus wirklich historisch gelebt hat, da gab es im letzten Jahrhundert eine ganze Reihe von Autoren, deren bekanntester David Friedrich Strauss gewesen war, der eine eigene Geschichte des Lebens Jesu geschrieben hat. Also wie hat Jesus wirklich gelebt? Beispielsweise, eben er war unehelich geboren geworden, hat dann selbst, die einen sagen, er hat Halluzinationen bekommen, die anderen sagen, er war ein politischer Aufrührer gewesen, die anderen sagen, er war zu den Essenern gestoßen oder zu den Qumran-Leuten und hat von denen eben Einfluss bekommen und hat so das Judentum neu interpretiert. Alle möglichen Erkenntnisse wurden herangezogen und wenn wir die alle überprüfen, dann merken wir zum Ersten, dass die alle schon nach diesen 3 Prinzipien laufen, die wir von Troeltsch kennengelernt haben. Alles wird erst einmal kritisiert, was wir in der Bibel finden, dann wird gesehen, wie läuft denn heute politisches Handeln ab oder wie entscheiden sich Kirchenführer denn heute, das ist meistens das ganz rationale Gründe, nach denen die entscheiden. Wir könnten sagen, vielleicht leider, vielleicht beten sie zu wenig, die meisten Kirchenführer, eben der evangelischen oder katholischen Kirche. Darüber hinaus wird dann gesagt, so muss das damals auch gewesen sein. Also setzt sich dann ein wissenschaftlich arbeitender Theologe hin und überlegt sich einfach, wie kann das damals gewesen sein, wie ist das rational einsehbar. Aber ich frage mich dabei eben, was ist daran wissenschaftlich? Ist das nur wissenschaftlich, dass ich eben durchstreiche, was für historische Dokumente ich habe, weil die mir nicht nachvollziehbar erscheinen? Ich würde das in Frage stellen. Aber so funktioniert das. Und fast jedes Jahr gibt es dann wieder auf dem Buchmarkt ein neues wahres Leben Jesu, wie Jesus wirklich gelebt hat. Und meistens stützen die sich dann, wie eben dieses Buch von dem Lüdemann, der ja, ich glaube, in Göttingen dort Professor ist und dann in die Schlagzeile geraten ist in den letzten Monaten, weil er vieles aus dem Leben Jesu angreift, dann stützen sie sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Und das bedeutet einfach, sie zitieren irgendeinen Autor, der vor 100 Jahren schon den gleichen Quatsch behauptet hat, wie sie heute behaupten, und meinen, das sei dadurch wissenschaftlich. Wissenschaftlich ist einfach, wenn man die Bibel fertig macht und man sich selbst überlegt, wie es denn sonst gewesen sein könnte. Wenn ich die Bibel der Bibel glaube, ist es unwissenschaftlich. So ungefähr funktioniert das in der Grundlage. Dafür, aber insbesondere für die Leben-Jesu-Forschung, ist ein Werk von Albert Schweitzer, der ja auch als Urwald-Doktor bekannt wurde, vorher Professor gewesen war für Theologie in Straßburg, wenn ich jetzt richtig informiert bin, Straßburg. Der hat eine Geschichte des Leben-Jesu geschrieben, ein ausführliches Werk, wo er nachweist, dass diese Geschichte, diese Leben-Jesu-Forschung, die man im letzten Jahrhundert betrieben hat, zum Teil auch heute noch, dass die nicht in erster Linie wissenschaftliche Erkenntnis ist, sondern meistens wiedergespiegelt hat, welche Auffassung derjenige Autor gehabt hat. Dass jeder Autor, meinetwegen der sozialistische Autor, der hat dann Jesus eben als ersten Sozialisten interpretiert. Der, würde man jetzt heute sagen, der Feminist, die feministische Autorin, die wird Jesus feministisch interpretieren. Und da hat er sehr gut nachgewiesen, dass das bei all dieser Leben-Jesu-Forschungen eigentlich die Grundlage ist, nicht die wissenschaftliche historische Forschung, sondern die Auffassung des Theologen, der das Buch abgefasst hat. Und das hat dann die Leben-Jesu-Forschung zumindest im großen Stil erst einmal unterbunden, beziehungsweise wenn Gott gibt. Aber alles, was wir in der Bibel finden, sind nur menschliche Überlegungen, wie es in der Bibel gewesen, wie Gott sein könnte. Aber das sind keine realen Aussagen über Gott. Gott hat sich zurückgezogen, nachdem er die Welt geschaffen hat. Und daran haben dann diese Physikotheologen angeknüpft und die haben gesagt, wenn wir jetzt nicht direkte Aussagen über Gott machen, dann müssen wir aber Aussagen machen über die Welt. Und dann gab es beispielsweise Predigten über den richtigen Ackeranbau, über die richtige Düngung auf dem Feld, über die Bekämpfung der Krankheiten, aber eben auch, wie man Gott, was wir aus der Natur heraus über Gott sagen können. Eben beispielsweise ein Gott der Ordnung, weil die Natur geordnet ist, können wir Rückschlüsse auf das Wesen Gottes darauf machen. Die Natur spricht zu uns direkt über das Wesen Gottes, aber die Bibel ist dafür nicht so relevant. Über die historisch-kritische Theologie haben wir ja kurz gesprochen. Sie hat sich ausgeweitet durch die sogenannte Entmythologisierung eines Rudolf Bultmann. Sie können den Punkten nachgehen, die ich bei Ihnen auch aufgeschrieben habe. Wir sind jetzt auf Seite 51. Also, das ist die Theologie des Rudolf Bultmann, der gesagt hat, in der Bibel haben wir in erster Linie Mythen überliefert. Also Geschichten, die in einem Märchen Wahrheiten über die Entstehung der Welt, über die Entstehung der Sünde, über die Entstehung der Menschheit weitergeben sollen. Aber wir müssen heute die Mythen herausschälen und den Kern dabei herausarbeiten, was nun wirklich dabei noch übrig bleibt. Es gibt dann sehr schöne Zitate. Ich glaube, eines finden Sie auch in dem Artikel von dem Helge Stadelmann darin, dass eben ein Mensch, der heute den Rasierapparat benutzt und die Glühbirne anschaltet, der kann doch nicht glauben, dass Gott einfach durch sein Wort das Licht geschaffen hat oder die Welt geschaffen hat. Das ist doch unmöglich. Wenn man eine technische Welt heute kennt, in dieser fortschrittlichen Welt, da kann man doch auch nicht glauben, dass Jesus einfach durch ein Wort einen Menschen gesund macht. Nein, da muss es andere Zusammenhänge geben. Moderne Interpretatoren, wie beispielsweise ein Drewermann, versucht das dann ganz psychologisch zu interpretieren, indem er sagt, Jesus ist eben der Heiler, der sozusagen psychosomatische Krankheiten eben durch seine starke Persönlichkeit heilt, die Selbstheilungskräfte in den Menschen mobilisiert. Das ist eine Fortführung nur dieser historisch-kritischen Theologie, eben ein anderes Prinzip, was angewandt wird. Ein innerweltliches Prinzip der Gegenwart, das, was ja auch Trölsch sagt, das ist bei Drewermann angewandt, bei ihm ist es dann halt die Psychologie. Alles wird psychologisiert und versucht von dem Hintergrund zu erklären. Ein Gegenschlag dazu hat dann Karl Barth geführt mit seiner dialektischen Theologie. Er hat gesagt, wir können über unsere Vergangenheit eigentlich nichts sagen, wir können auch über Gott nichts sagen, sondern das ist eine direkte Offenbarung Gottes. Er sprach dann davon eben, dass senkrecht von oben das Wort Gottes in diese Welt hineingesprochen wird und wir darüber keine Aussage machen können, nicht theologisieren können. Wir können das nur wahrnehmen, uns ansprechen lassen durch die Predigt und durch das Wort Gottes, was bei ihm einmal Jesus Christus ist, das Wort Gottes, und auch die Bibel ist. Und wir können dann nur diesem Gott antworten, sonst können wir keine Aussagen darüber machen. Das führte aber auf der einen Seite positiv zu einer neuen Konzentration auf das Wort Gottes. Im Religionsunterricht wurden dann neu biblische Geschichten erzählt und in den Mittelpunkt gerückt. Es führte aber auch dazu, dass er dann sagt, die Aussagen, die historischen Aussagen, die in der Bibel stehen, die können wir halt auch nicht nachprüfen. Wir können keine Aussagen darüber machen. Es spielt letztendlich keine Rolle, ob das in unserem Sinn historisch ist oder nicht historisch ist, sondern das ist einfach die Offenbarung Gottes und die müssen wir so akzeptieren und nachsprechen. Auf der einen Seite also starke Konzentration auf das Wort Gottes, Annahme dieses Wortes Gottes, aber eine Aufspaltung, eine Schizophrenie in unserer Welt. Einmal, das sind die naturwissenschaftlichen Aussagen, die lassen wir auch einfach so stehen. Und dann sind auf der anderen Seite die biblischen Aussagen, die lassen wir auch einfach so stehen als Offenbarung Gottes. Und wenn die sich widersprechen, können wir auch nichts dafür. Wir müssen beide in ihrem Geltungsbereich akzeptieren. Die historisch-kritische Methode, eben historisch, weil sie die Vergangenheit eben so erforschen will, wie sie wirklich war, kritisch, weil sie nicht alles akzeptiert, was wir als Überlieferung aus früherer Zeit haben, hat sich in neuerer Zeit in den sogenannten Genitivtheologien geäußert. Und dazu habe ich einige aufgezählt, die Befreiungstheologie, die von der Option Gottes für die Armen ausgeht, aber wiederum auch aktualisiert. Wir müssen von unserer Gegenwart aus sehen, was hat uns da das Wort Gottes zu sagen. Wir nehmen nur das heraus, was für uns im Moment aktuell ist. Jetzt, wenn jemand eben in Lateinamerika ist und dort unterdrückt wird von einem Großgrundbesitzer, dann sieht er seine geschichtliche Situation, in der er sich befindet, und von der aus interpretiert er biblische Wahrheiten. Nicht umgekehrt, dass die Bibel seine Situation kritisiert, sondern er nimmt das heraus, was eben aus der Bibel für seine Situation gilt. Und da sagen dann die Befreiungstheologen, Gott spricht für die Armen, Gott steht auf der Seite der Armen, Gott will sogar den bewaffneten Widerstand gegen die Besitzenden. Das etwas Ähnliches gibt es in der Kairos-Theologie, die insbesondere in Südafrika in der Zeit der Auseinandersetzung eben der Rassen stattgefunden hat. Da ist man davon ausgegangen, Kairos, ein griechischer Begriff für den Zeitpunkt. Und da wurde gesagt, die Bibel hat keine Aussagen, die generell für alle Zeiten gelten, sondern die Bibel gilt in ihren Aussagen jeweils für einen speziellen Zeitpunkt, und wir müssen auch von unserem Zeitpunkt, an dem wir uns befinden, das heißt, wir verstehen die Bibel anders als jemand in Afrika, und wir sollen sie auch anders verstehen, weil wir eben zu einem anderen Zeitpunkt leben und Gott für uns in einen anderen Zeitpunkt hinein spricht. Materialistische Theologie, die insbesondere in der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus formuliert wurde, wo gesagt wird, Jesus vollzieht sich im Miteinander der Menschen. Gott ist ein Beziehungsbegriff. Gott ist nicht real existierend, sondern Gott geschieht in dem Miteinander der Menschen. Wir müssen uns ganz auf die Gegenwart konzentrieren. Wir haben ja etwas ausführlicher darüber gesprochen in der Auseinandersetzung mit dem Atheismus. Feministische Theologie, eben wieder, Theologie nicht geht von Gott aus, sondern geht von einem Weltbild aus. Hier dem Kampf der Geschlechter gegeneinander, die ganze Welt ist schließlich interpretierbar von dem Kampf von Mann und Frau. Immer geht es nur um die Vorherrschaft, sowohl in der Familie als in der Gesellschaft und auch im Staat. Und genauso müssen wir die Bibel verstehen. Eben Gott ist sowohl Mann als auch Frau, aber das wird dann hinein interpretiert, hineingelesen. Hier ist nicht die Bibel, die unsere Situation kritisiert, sondern eben historisch-kritisch. Wir gehen von unserer gegenwärtigen Zeit aus und versuchen so, die Bibel zu interpretieren und zu verstehen. Das Gleiche mit der ökologischen Theologie. Evangelikale Theologie habe ich hier als letztes aufgeführt, weil die ja grundlegend anders vorgeht, sich kritisieren lassen will, zumindest wenn sie das echt tut, kritisieren lassen will vom Evangelium, von dem Wort Gottes und eigene Stellungnahmen und die eigene Situation hier in der Welt hinterfragen lassen will. Also nicht von der Situation in der Welt ausgeht, sondern in erster Linie vom Wort Gottes ausgeht, nicht wie die anderen Möglichkeiten. Hier, das sollte eigentlich heißen, historisch-kritische Theologie, also das ist hier nicht christorische und so, historische, kritische Theologie, als einzige wissenschaftliche Theologie mit Fragezeichen dahinter, weil sich da ja tatsächlich die Frage stellt, inwiefern kann diese Art der Theologie für sich in Anspruch nehmen, wissenschaftlich zu sein. Nun sind Sie wieder gefragt, wir haben ja die drei Positionen Kritik, Analogie und Korrelation betrachtet. Jetzt möchte ich gerne erfahren, welche Voraussetzungen stecken denn da drin und was für Folgen haben diese einzelnen Positionen. Damit wir dann auch erkennen können oder kritisieren können, was dahinter steckt. Wie sieht das mit der Kritik aus? Von welchen Voraussetzungen geht denn diese Form der Kritik, der historischen Kritik aus? Oder ist das eine neutrale wissenschaftliche Annahme, dass wir alles kritisieren müssen, dass wir alles kritisch hinterfragen müssen? Von welcher Voraussetzung geht das hier aus? Den Text, den wir vorhin betrachtet haben. Doch, das ist, wäre ein Punkt, der auch bei dem, bei der Analogie mit hineingreift, aber eben auch hier bei der Kritik. Das heißt, wir können es nicht glauben. Im Kern steckt hier noch etwas anderes dahinter, nämlich das, was ich vorhin erwähnt habe, dieser Rationalismus. Unser Verstand ist der Maßstab für die Wirklichkeit. Unsere gegenwärtige Erfahrung ist der Maßstab für die Wirklichkeit, die wir haben. Der Rationalismus, unser Verstand ist nicht betrügbar. Mit unserer Kritik, was wir kritisieren, das ist dann die Wirklichkeit, was wir herausbekommen. Eben wir haben mit unserem Verstand das Mittel, wenn wir den kritisch einsetzen, Wirklichkeit zu erforschen und zu erfahren. Also Rationalismus ist hier die Voraussetzung. Der Verstand als untrügliches Mittel, Wirklichkeit zu erfahren. Und die Folgen sind dafür natürlich, das, was uns unlogisch erscheint, dass wir mit dem Verstand nicht erforschen können in der Bibel, das kann so nicht geschehen sein. Das ist so nicht wirklich gewesen. Oder wenn wir scheinbare Widersprüche finden, dann ist unser Verstand der Maßstab, nicht die Autorität des Wortes Gottes, dass wir uns überlegen, wie könnte das denn möglicherweise doch geschehen sein, sondern dann sagen wir, das ist für unser Verstand nicht einsehbar, das ist unlogisch, das kann so nicht gewesen sein. Aber Kritik bedeutet natürlich auch Vergleich eben, was Sie vorhin erwähnt haben. Vergleich mit anderen Mythen, mit anderen Weltschöpfungserzählungen, mit anderen Berichten des Sündenfalls, um dann zu sehen, die sind ja alle parallel, die gehören ja alle irgendwie zusammen. Und so wird dann ja auch argumentiert in der historisch-kritischen Theologie. Einfach werden die parallel gesetzt und sagen, die sind eben alle gleich. Beziehungsweise die müssen den gleichen Ursprung haben oder miteinander in Zusammenhang stehen. Da kommen wir dann zum nächsten Punkt, der Analogie. Von welchen Voraussetzungen geht denn Analogie aus? Was ist die Annahme, die hinter der Analogie steht? Wenn Troeltsch sogar von der Allmacht der Analogie reden kann, was steckt dahinter? Für eine Weltanschauung, für eine Voraussetzung, die nicht bewiesen ist. Ja. Ja, und da müssen wir uns bewusst machen, das ist eine weltanschauliche Voraussetzung. Da sagt er einfach so, aber er hat ja damit nicht bewiesen, dass es wirklich so ist, dass wirklich alles wiederholbar ist, so wie wir das haben. Rein historisch müssten wir sogar sagen, sind ja eigentlich jeder Situation, die wir haben, einmalig. Napoleon hat es bloß einmal gegeben. Es gibt nie wieder einen Napoleon. Weder heute, noch in der Zeit davor. Also eigentlich müssen wir sagen, Geschichte ist ja einmalig. Was dahinter steckt, ist eine gewisse Wahrheit, dass es bestimmte Prozesse gibt, die sich wiederholen, weil, sagen wir, die Menschen in ihrem Typ gleich sind. Wie uns die Bibel das ja auch sagt. Zum Beispiel, alle Menschen sind Sünder. Das ist etwas, was sich immer wieder durch Generationen auch wiederholt. Aber hier die Voraussetzung, die Geschichte ist in einer gewissen Weise wiederholbar. Die Geschichte läuft immer nach den gleichen Prinzipien ab. Eben, es kann nicht mal etwas passieren, was außergewöhnlich ist. Was bedeutet denn das auch noch? Was beinhaltet denn das noch? Ja. Genau. Ganz wichtig dabei. Und hier wird ja eigentlich Gott von vornherein schon ausgeschlossen. Gott kann und darf hier nicht eingreifen, weil nur das, was wir erforschen können, mit unseren naturwissenschaftlichen Mitteln und Methoden, das ist Wirklichkeit. Und was darüber hinausgeht, das können wir nicht nachweisen, das können wir nicht beweisen, das gibt es nicht, das kann es nicht geben. Kann es weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart geben. Wir haben das ja in der Auseinandersetzung mit dem auch schon mit dem Denken gehabt, Denken und Glauben. Eben dieses Postulat, das gesagt wird, das, was naturwissenschaftlicher, also physikalischer, biologischer Erkenntnis widerspricht, das darf nicht behauptet werden in einer wissenschaftlichen Theorie. Aber hier sehen wir auch, hier steckt wieder eine Behauptung dahinter, die ja nicht bewiesen ist. Warum muss das so sein? Ist das denn wirklich realitätsnah? Folgen hat das, dass selbstverständlich alles, was wir heute in der Weise nicht erleben und dass jedes Eingreifen Gottes von vornherein unglaubwürdig ist, von vornherein nicht geschehen sein kann. Aber das nennt sich dann wissenschaftliche Forschung. Wenn ich einfach sage, ja, Jesus ist über das Meer gelaufen, kann nicht sein, die Teilung des Roten Meeres kann nicht sein, Kranke gesund gemacht, das kann höchstens sein, eben irgendwie psychosomatisch, weil ich das heute nicht erlebe, weil es keine einmaligen Ereignisse in der Geschichte geben kann. Korrelation, was sind die Voraussetzungen von Korrelation? Das war der letzte Punkt eben, das Verbindende miteinander. Dass es überall Ursache und Wirkung gibt. Und das ist ja auch schon eine der Voraussetzungen, nicht? Dass tatsächlich alles eine innerweltliche Ursache hat, eine erforschbare, für uns nachvollziehbare Ursache hat. Und dass wir auch jede Ursache lokalisieren können, eben in irgendwelchen sozialen, gesellschaftlichen, politischen, religiösen Situationen einer Zeit. Und die Folgen sind daraus, dass wir natürlich auch hier wieder Gott rausstreichen. Denn Gott ist nicht der Ursprung irgendeiner Reaktion, irgendeines Geschehens auf der Erde. Denn Gott können wir ja nicht nachvollziehen. Gott können wir ja nicht irgendwo sagen, nicht nachvollziehen, warum hat er das gemacht? Wir können da nicht weiter nach einer Ursache forschen. Also alles, was hier innerweltlich berichtet ist in der Bibel, muss auch eine innerweltliche Ursache haben. Wiederum hier wird Gott ausgeschlossen. Wir sehen, hier wird eigentlich von vornherein schon das Ergebnis bestimmt. Denn die Folgen sind hierbei natürlich, dass Gott nicht eingreifen kann. Also überall da, wo Gott als Ursache genannt wird, irgendeines Geschehens auf der Welt, dass das nicht gewesen sein kann, dass wir uns immer nur überlegen müssen, warum hat nun, ist ein Mose dann zum Pharao gegangen, wenn der überhaupt gegangen ist, was wir dann ja noch nicht mal wissen historisch, eben jetzt nach der historisch-kritischen Methode, warum ist er da hingegangen, das muss irgendeinen Grund haben, nun vielleicht, weil er Macht haben wollte oder weil er eine Halluzination gehabt hat. Oder weil er eine Widerstandsgruppe geführt hat, eben unter den Juden in Ägypten oder irgendwie so etwas. Irgendeine innerweltliche Ursache, aber außerweltliche kann es nicht geben. Die Zusammenhänge, Punkt 3, da sind diese impliziten Voraussetzungen, die wir kritisieren können, denn wir müssen uns dabei fragen, ob diese Auseinandersetzung, die dort geführt wird, überhaupt eine sachgemäße Auseinandersetzung ist. Wir müssen uns fragen, was da eben eigentlich schon im Hintergrund steht, nämlich dieser methodische Atheismus, von dem ausgegangen wird. Da gibt es keine vorurteilsfreie Betrachtung biblischer Botschaft und historischer Forschung, sondern hier ist ja wiederum, wie ich das vorher in früheren Stunden genannt habe, das Paradigma im Hintergrund. Da sind Vorentscheidungen, die getroffen werden. Unter diesen Gesichtspunkten wollen wir die Bibel betrachten. Und das ist keine naturwissenschaftliche Betrachtung, beziehungsweise auch in Anführungsstrichen nur eine wissenschaftliche. Das ist eine, die von vornherein schon die Gesichtspunkte bestimmt, die hinterher das Ergebnis eben abhängig machen von dem, was ich da hineininterpretiert habe. Das führt dann dazu, dass die Glaubwürdigkeit der Bibel natürlich erschüttert wird. Wenn ich mit diesen Methoden an die Bibel herangehe, dann muss es dazu kommen, dass ich erst einmal irgendwelche Sprünge beobachte, so wie das Theologen dann nennen. Die sagen sich, zwischen diesem Vers und diesem Vers, da ist ein Sprung. Einmal, da ist, schreibt Paulus ganz sympathisch, da schreibt er ganz lieb und nette Worte. Und im nächsten Vers, dann schreibt er, wie beispielsweise eben im Philipperbrief, habt Acht vor den Hunden. Und dann wird jetzt gesagt, also dieser Sprung, das zeigt eben, dass es da einen Widerspruch gibt, dass da ein anderer Autor gewesen sein muss, dass das verschiedene Briefe sein müssen, dass wir das da teilen müssen. Also dann führt es dazu, wenn wir diese Prinzipien anwenden, dass wir irgendwelche Sprünge entdecken. Oder beispielsweise in der Schöpfungsgeschichte, einmal wird von Elohim geredet und einmal wird von Jahwe geredet. Da gibt es Sprünge, eben einmal diese Bezeichnung, einmal diese Bezeichnung. Es gibt da Sachen, die nicht ganz einheitlich ineinander übergehen, nicht glatt ineinander übergehen. Und die sind für uns dann ein Hinweis darauf, dass das verschiedene Autoren sein müssen. Dann gibt es Widersprüche. Indirekte und direkte. Direkte wird dann gesagt, beispielsweise bei der Auferstehung Jesu, da sind einmal so und so viele Frauen und einmal so und so viele Frauen, verschiedene Anzahl von Frauen, das widerspricht sich, das kann doch gar nicht miteinander übereingehen. Oder indirekte Widersprüche, wo dann beispielsweise eben Jesus gewisse Gebote des Alten Testaments aufhebt, scheinbar, und das ja der Kontinuität der Offenbarung Gottes widerspricht. Darüber hinaus führt das auch dazu, dass Theologen meinen, direkte Fehler lokalisieren zu können. Denn wenn wir natürlich die gegenwärtige wissenschaftliche Erkenntnis als Kriterium der Aussagen der Bibel nehmen und nicht umgekehrt, dann sagen wir eben, wie wir das ja in der letzten Stunde gehört haben, Evolutionstheorie ist wissenschaftlich bewiesen. In der Bibel gibt es keine Evolutionstheorie, also muss das ein naturwissenschaftlicher Fehler sein. Naturwissenschaftlich können wir feststellen, es geht niemand übers Wasser, also ist das ein Fehler in der Bibel. Die Bibel hat das, kann das nicht richtig gesagt haben. Und so weiter und so weiter. Also Fehler, auch geschichtliche Fehler. Denn interessanterweise wird meistens den nichtchristlichen Quellen den Vorrang gegeben. Wenn irgendwo eine einzige nichtchristliche Quelle ist oder nicht jüdische, dann wird gesagt, die ist bestimmt glaubwürdiger. Und dann muss das, was in der Bibel steht, unglaubwürdig sein. Da wurde viel darüber geschrieben in den vergangenen Jahrzehnten. Es wurde sogar behauptet, zur Zeit von Abraham, da konnte man ja noch gar nicht schreiben. Deshalb konnte da auch gar nichts aufgeschrieben sein. Deshalb konnte auch nichts überliefert sein aus der Zeit von Abraham oder vorher. In der Zwischenzeit weiß man, dass es lange, mindestens 1500 Jahre vor der Zeit von Abraham, man schon die Schrift erfunden hatte. Aber da sieht man die generelle Kritik, die Skepsis. Eben vor 50 Jahren wusste man das noch nicht, da hat man gesagt, nein, wir haben keine ältere Schriften, also die Bibel muss unwahr sein, zur Zeit von Abraham kann es noch keine Schrift gegeben haben. Also das muss ein historischer Fehler sein, ein geschichtlicher Fehler. Und in der Zwischenzeit weiß man das und hat dann klein beigegeben und sieht dabei eher, dass die Bibel sich eben immer wieder auch historisch als zuverlässiges Dokument bestätigt hat. Wer nachlesen will, es gibt hier verschiedene Schriften, die ich angegeben habe, da kann man noch mehr darüber nachforschen. Verschiedene Beispiele, die mehr oder weniger jedem bekannt sein werden, ist einmal die Schöpfung. Das ist die Unterscheidung zwischen drei verschiedenen Jesaja, eben Jesaja, Deutro-Jesaja und Trito-Jesaja. Es soll drei verschiedene Autoren geben, die das zusammengeschrieben haben. Und auch der Brief des Paulus, beispielsweise die Pastoralbriefe, die unecht gelten sein sollen. Da wird diese Kritik angewandt. Ich möchte mich jetzt beschränken auf einzelne prinzipielle Beispiele, weil sonst läuft uns die Zeit davon. Prinzipiell läuft das eigentlich immer ziemlich gleich ab. Da wird zum Beispiel gesagt, das ist bei dem Jesaja so, da wird gesagt, es gibt verschiedene Theologien, die beschrieben werden. Im ersten Teil, in den ersten Kapiteln des Jesaja, da verurteilt er das Volk. Da sagt er eben, Gott wird das Volk strafen, Gott wird das Volk richten. Und dann plötzlich, in späteren Kapitel, da spricht er von dem Knecht Gottes, der kommen wird. Da spricht er von Vergebung, dass Gott einmal sich wieder seinem Volk zuwenden wird. Und da wird gesagt, ja, total verschiedene Theologie, also das kann doch nicht von einem und demselben Autor sein. Das muss von verschiedenen Autoren sein. Eben ganz innerweltlich gedacht, Unterschiede sehen wir, also da müssen Unterschiede drin sein. Ein anderes beliebtes Beispiel ist, dann gibt es Prophetien, zum Beispiel im Buch Daniel gibt es Prophetien, die über eben das Reich der Meder und der Perser und über die Griechen geht. Nun nimmt ja der Daniel für sich in Anspruch, vorher gelebt zu haben. Aber natürlich, heute gibt es keine Prophetie, niemand kann voraussagen, was es früher gegeben hat. Wenn es also eine Prophetie in irgendeinem biblischen Buch gibt, kann das erst geschrieben worden sein zu der Zeit, als die Prophetie eingetroffen ist. Das ist wissenschaftliche Argumentation an der Universität. So wird dann argumentiert. Verstehen Sie, was dahinter steckt? Verstehen Sie, was dahinter steckt? Nicht. Habe ich noch nicht deutlich genug ausgedrückt. Also, das wird gesagt. Jetzt, sagen wir mal, ich prophezeie jetzt, in 10 Jahren wird diese und jene Person Bundeskanzler. Dann wird gesagt, natürlich kann ich das nicht voraussagen. Wenn das jetzt allerdings zutrifft, wenn man historisch nachforschen kann, in 10 Jahren, also jetzt gehen wir 20 Jahre weiter, dann sagt man, in 10 Jahren ist der und der Bundeskanzler gewesen. Das hat sich dann also erfüllt. Dann sagt man, dann kann ich die Prophetie erst abgegeben haben, als zu dem Zeitpunkt, als der Bundeskanzler wurde. Weil ja niemand eine Prophetie voraussagen kann. Es gibt ja keine echte Prophetie. Also, wenn wir in der Bibel eine Prophetie haben, sagen wir mal, dass Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde, dann kann diese Prophetie erst geschrieben worden sein, als Israel tatsächlich in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde. Weil ja niemand voraussagen kann, dass das wirklich passiert. Ja, da würde man sagen, das sind dann echte Prophetien, insofern, weil sie sich eben nicht erfüllt haben, nicht? Weil das ist ja heute auch so. Heute wird ja Prophetie betrieben von allen möglichen Leuten, die sich nicht erfüllt. Das ist dann wirklich echt aus der Zeit. Aber da merkt man schon die verrückte Argumentation, die es eben in der wissenschaftlichen Theologie gibt. Wenn etwas sich tatsächlich erfüllt, dann kann es keine echte Prophetie sein. Dann darf es erst in der Zeit geschrieben sein, in der es sich erfüllt. Wenn es sich nicht erfüllt, dann kann es auch vorher geschrieben sein. Denn das ist ja ein Zeichen dafür, dass es echt ist. Denn nachher würde ja nie jemand etwas schreiben, was sich nicht erfüllt. So wird dann argumentiert. Und dann wird gesagt, dann muss das tatsächlich aus einer anderen Zeit sein. Aber wir merken, das hat an sich mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun, sondern nur mit den Voraussetzungen, die man vorher hat. Wir erleben heute keine Prophetie, jedenfalls die Theologieprofessoren erleben die nicht. Und deshalb kann es die damals auch nicht gegeben sein. Wenn es die gibt, muss das falsch sein. Eine weitere beliebte Argumentation, die wollte ich Ihnen eigentlich vorlesen, ich komme jetzt nur nicht mehr davor, ist eigentlich lächerlich, wie da argumentiert wird. Da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Ja, einen Abschnitt lese ich Ihnen daraus. Eben jetzt eine Argumentation, eben warum hier der Kolosserbrief nicht echt sein kann. Dass Paulus selbst so argumentiert habe, ist angesichts der Fülle von Hinweisen, die führte allerdings nicht auf diese Hinweise, eben nur die Fülle der Hinweise, die gegen die paulinische Verfasserschaft sprechen, ausgeschlossen. Eigentümlich ist schon die Sprache. Man hat in diesem Brief 34 neutestamentliche und 25 paulinische Hapax Legomena gezählt. Ich sage Ihnen gleich, was das ist. Wenn man auch die Wortstatistik vorsichtig sein sollte, so ist doch eine Fülle von sprachlichen Besonderheiten und so weiter darin. Zum Beispiel, dass er jetzt in dem Kolosserbrief die Gegner, eben die Heretiker, genau bezeichnet und sich mit ihnen auseinandersetzt, ist ein Zeichen dafür, dass es nicht von Paulus sein kann, weil er scheinbar bei anderen Briefen das nicht so getan hat. Jetzt muss man natürlich sehen, dass für ihn insgesamt 5 Briefe des Paulus nicht echt sind und mit denen kann er das natürlich nicht vergleichen, weil da zum Teil Paulus auch diese Heretiker kennt. Das heißt, es ist eine total verdrehte Argumentation. Hapax legomena sind Worte, die in den scheinbar echten Paulusbriefen nicht vorkommen. Und jetzt wird gesagt, wenn Paulus einen Römerbrief geschrieben hat, der gilt allgemein als echt, und 1. Korintherbrief, 2. Korintherbrief, da hat er einen bestimmten Wortschatz. Wenn jetzt in anderen Briefen andere Worte drin vorkommen, die er nicht in den Wortschatz braucht, ist das ein Zeichen dafür, dass das nicht von Paulus sein kann. Ganz logisch, ne? Also, wenn Sie einen Brief an Ihre Oma schreiben und Sie schreiben 10 Briefe an Ihre Oma und hinterher schreiben Sie eine wissenschaftliche Arbeit in der Schule, dann ist ganz klar, die kann nicht echt sein, denn da brauchen Sie ja zwar massenhaft Worte, die brauchen Sie in dem Brief an Ihre Oma nicht. Wenn ich das einmal so vergleiche. Ein bisschen landläufig. Jetzt will man sagen, dass Paulus innerhalb von 20 oder 25 Jahren Briefe geschrieben hat und dann sagt man, eben wir haben zwar nur einen kleinen Ausschnitt von den Briefen, wir haben jetzt nur 2, 3 echte Briefe dabei und da können wir beurteilen, den Wortschatz hat Paulus. Andere darf er nicht gebrauchen, dann sind sie unecht, dann sind sie nicht von Paulus. Und er darf natürlich auch bloß das wissen, was er in den anderen Briefen weiß. Wenn er jetzt mehr weiß, kann das auch nicht von Paulus sein. Das ist wissenschaftliche Argumentation. Manchmal, wenn man eben etwas hinterschaut, das klingt ganz überzeugend, wenn man das liest. Und dann die Fremdworte dabei und so, hat der Professor geschrieben. Aber wenn man dann ein bisschen kratzt und nachsucht, dann muss man sagen, das sind lächerliche Argumente, die eben einfach von Sachen ausgehen, wo man sich fragt, wie kommt das überhaupt zustande? Nun, das sind einzelne typische Beispiele, die immer wieder vorkommen in dieser Auseinandersetzung. Ich habe als nächsten Punkt die Motivation der Kritik geschrieben. Darüber möchte ich jetzt nichts sagen. Ich habe das ja schon erwähnt, eben, dass es einfach nicht wahr sein darf, was nicht wahr sein kann, was nicht wahr sein darf. Also Gott kann ja nicht übernatürlich in die Geschichte eingreifen. Es gibt einen gewissen Selbstwiderspruch dabei, weil das ja keine sachgemäße Auseinandersetzung mit der Bibel ist, die dort stattfindet, sondern eine, die eigentlich sachfremd ist. Denn die Bibel nimmt für sich einen Anspruch, ein Geschehen zu beschreiben, was einmalig in der gesamten Weltgeschichte ist, was weder vorher irgendwann passiert ist, noch nachher irgendwann mal passiert ist. Wenn heute immer Leute übers Wasser gehen könnten, wenn heute immer Leute auferstehen würden oder Leute gesund machen könnten, was wäre das Besondere an Jesus? Dann wäre das doch gar kein Zeichen dafür, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Eigentlich widerspricht das schon die Auffassung, die dahinter steht, vollkommen dem Anspruch, den die Bibel hat, in dem, was dass sie ernst genommen wird als historische Quelle, die von sich in Anspruch nimmt, etwas zu beschreiben, was nie vorher und nie nachher geschehen ist. Das heißt, diese Prinzipien widersprechen schon dem Sachgemäßheitspostulat, von dem wir ja früher mal gesprochen haben, dass man nur mit Mitteln etwas betrachten kann, die auch dem Gegenstand, den ich beobachte, entsprechen. Darüber hinaus sprechen die uneinheitlichen Antworten, die es in der historisch-kritischen Methode gibt, dem ebenfalls. Man hat im Alten Testament die 5 Bücher Mose erst einmal in 2 Quellen aufgeteilt. Elohist und Jahwist, weil da Jahwe und Elohim steht. Dann hat man es in 4 aufgeteilt. Hinterher kamen andere, die haben es in 10 aufgeteilt, 10 verschiedene Quellen. Und hinterher gab es eine sogenannte Fragmentenhypothese. Da hat man gesagt, das ist überhaupt nur eine Sammlung von vielen kleinen Abschnitten, die an sich gar nichts miteinander zu tun haben. Und da hat jeder nur seine eigene Theologie reinbetrieben. Das ist das konsequente Ende. Und dann hat man sich natürlich gestritten, zu wem gehört das und zu wem gehört das und welches kann man da drin sehen, was kann man darin sehen. Und bis heute ist man vollkommen zerstritten, in welcher Teil aus den 5 Büchern Mosen nun, selbst bei den 4 Quellen nun, auf die man sich dann beschränkt hat, weil es sonst so kompliziert wird, nur bei den 4 Quellen ist man sich ganz und gar nicht einig, welches nun zu wem gehört. Weil dann wird gesagt, der eine hat diese Theologie, der andere hat diese Theologie, aber das Kriterium wird dann angesetzt und dann wird gesagt, ja, wenn beispielsweise etwas über Erlösung geschrieben ist, dann kann das ja nur zu dieser Quelle passen. Weil das ist ja die Theologie des Eloisten beispielsweise. Aber vollkommen verdreht, weil dann muss ja eben alles, was da jetzt über Erlösung ist, nur schon zu dieser Quelle gehören. Ich treffe vorher die Entscheidung für das, was ich hinterher wiederfinde. Eine verdrehte Sache. Wir wollen damit zum Ende kommen, denn sonst haben wir hier noch etwas, will ich Sie ja nicht zu lange aufhalten. Sie können sich diese alternativen Antworten und Lösungsmöglichkeiten schon einmal ansehen. Dazu will ich am Anfang der nächsten Stunde noch etwas sagen, also zu Antworten, die wir denkerisch geben können auf wirklich echte Probleme, die es in der Bibel gibt, ohne von vornherein die Autorität der Bibel hinterfragen zu müssen oder durchstreichen zu müssen. Das wollen wir das nächste Mal tun. Einzelne Beispiele, die wir sehen wollen, wie können wir generell an Stellen herangehen, die wir aus der Bibel erst einmal nicht verstehen, die uns widersprüchlich scheinen, wo wir Probleme damit haben. Also alternative Antworten und Lösungsmöglichkeiten werde ich zu Beginn der nächsten Stunde noch kurz darauf eingehen. Die Fragen können Sie sich selbst durchlesen auf Seite 55 als kleine Wiederholung dessen, was wir heute besprochen haben, womit wir uns auseinandergesetzt haben. Obwohl wir jetzt schon etwas überzogen haben, möchte ich doch noch die Gelegenheit geben, zu einzelnen Punkten, die ich jetzt angesprochen habe, Stellung zu beziehen oder Fragen zu stellen. wenn jemand etwas nicht verstanden hat, jetzt prinzipiell, wie diese historisch-kritische Methode arbeitet, wie dort vorgegangen wird, der sollte das jetzt möglichst noch stellen, auch keine Scheu dabei haben, vielleicht sind noch andere da, die es auch nicht verstanden haben, sich nur nicht trauen. Denn das ist was Wichtiges hierbei, dass uns wir nicht davor erschaudern vor dieser wissenschaftlichen Theologie, sondern dass wir sie ein Stück weit auch durchschauen, dass sie dann die Faszination dadurch verliert. Hat jemand eine Frage zu der Arbeitsweise der historisch-kritischen Theologie und Methode? Ja. Das habe ich mich manchmal auch gefragt in der Diskussion mit Professoren und Studenten an der Universität. Aber die sind so drin in dem System, und wenn man einmal die Grundsätze eben akzeptiert hat, eben diese drei Prinzipien, dann ist das alles logisch, dann ist das alles die Schlussfolgerungen richtig. Aber eben diese zu hinterfragen, dazu kommen die meisten nicht. Da sagen sie, ja, das ist doch Kinderglaube, einfach davon auszugehen, dass es einen Gott gibt, das ist doch viel zu einfach, das ist doch, aber wie können wir denn das und so. Das entspricht doch keiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Aber da muss man ihn fragen, ja, was ist denn wissenschaftliche Auseinandersetzung? Darauf habe ich auch keine Antwort. Dann müssen Sie die Theologen fragen an der Universität. Die zählen dann eben alle möglichen Gründe auf, aber die sind eigentlich keine Gründe dann eben für Unechtheit oder Zerteilung oder so etwas. Ich kann Ihnen gerne auch hier mal so ein Buch mitgeben, können Sie reinschauen. Die Sachen sind nicht überzeugend, wenn man sie liest und mal kritisch hinterfragt. Aber man muss sie eben kritisch hinterfragen, das Ganze durchschauen. Sonst fällt man drauf rein. Sonst ist dann, akzeptiert man die Grundlage und plötzlich denkt man, oh, das ist ja alles logisch ineinander, das stimmt ja alles. Das stimmt auch alles, aber nur, wenn man die Grundlagen akzeptiert. Ja, so ähnlich ist es auch. Es kann dann jeder, also wenn ich das mal etwas pauschal sage, jeder kann sich aussuchen, was von der Bibel noch stimmt und was nicht. Ja, die hat natürlich noch Aussagen. Eben, man sagt dann, die Bibel enthält Gottes Wort, sie ist nicht Gottes Wort. Zum Beispiel, dass sich Gott uns zuwendet, dass wir nicht allein sind in der Welt. Es wird jetzt schon schwierig, weil sich nicht alle Theologen dann einig sind, was noch wirklich echt und wahre Aussagen sind. Beispielsweise von Jesus soll da nur wahr sein, dass er eine besonders intensive Gottesbeziehung gehabt hat, dass er das nahe Ankommen des Reiches Gottes gepredigt hat. Das ist wirklich etwas, wo man sagen kann, muss echt sein eigentlich. Da sind schon noch ein paar Sachen, aber eben, wo man sagen kann, das ist substanzlos und das wird dann auch noch von anderen bestritten. Und es gibt ja nur eine hoffnungslose Diskussion zwischen den verschiedenen Theologen, auch was nun noch echt ist und was nicht echt ist. Und es gibt auch tatsächlich manche, die sagen, eigentlich brauchen wir die Bibel nicht. Die Bibel ist so wie irgendein anderes Märchenbuch oder irgendwas andere Mythologie, zeigt uns ein Stück der Wahrheit, aber gibt uns gar keine Auskunft darüber, was nun die Wirklichkeit betrifft oder was unser Leben betrifft. Da können wir uns bloß wiederfinden, ebenso wie Drewermann das auch sagen würde. Wir finden uns wieder in der Situation des Blinden, weil wir blind sind für die Wirklichkeit der Welt. Und dann kommt eben Jesus zu uns und steht an unserer Seite und öffnet uns die Augen für unsere Wirklichkeit, dass wir plötzlich erkennen, dass mein Nachbar mich eben nicht mag oder dass ich an sich eben keine gute Beziehung zu meiner Frau habe. Und dann kommt Jesus und so, wie er den Blinden eben dann wieder sehend macht, so kann er mir auch mit meinen Selbstheilungskräften mich wieder sehend machen. Oder Jesus, wenn er übers Wasser läuft, das ist dann eben das Wasser, ist das Unruhige, die unruhige Zeit, in der wir leben, eben wo wir drin versinken können, in den Unsicherheiten der Zeit. Und dann eben, wenn wir auf Gott vertrauen, dann plötzlich bekommen wir einen Boden unter den Füßen, so ähnlich wird das dann ausgelegt. Ja, und dann ist das eben noch ein bisschen Selbsthilfe, ein bisschen Psychologie, ein bisschen, was dabei übrig bleibt. Ja. Bitte? Die Anfänge, habe ich ja gesagt, die sind etwa so bei Descartes zu suchen. Intensiv verbreitet hat sich das allerdings erst seit etwa 200 Jahren. Also dass es wirklich einen breiten Raum eingenommen hat. Und dann gab es noch starke Auseinandersetzungen, so bis im letzten Jahrhundert hinein. Und seit dem letzten Jahrhundert war im deutschsprachigen Raum die erste Methode eben war dann die historisch-kritische Methode. Ja, es gab dann noch Auseinandersetzungen mit der Kirche, weil eben die katholische Kirche, die hat erst sehr spät das akzeptiert. Das ist etwa in dieser Zeit, wo sie gesagt haben, das wollen wir auch für unsere theologische Arbeit benutzen. Früher hatte der Papst noch einen sogenannten Antimodernisten-Eid gefordert von seinen Untertanen, eben von den Priestern. Und dagegen sollten sie sagen, eben wir wollen keine historische Kritik betreiben. Aber das hat sich, aber in der evangelischen Theologie ist das schon wesentlich länger. Und heute allgemeiner Konsens. Unterschiedlich allerdings in der angelsächsischen Theologie, da ist wesentlich stärker eben auch eine evangelikale Theologie vertreten. Deshalb viele gute Bücher, auch theologisch-wissenschaftliche Bücher, gibt es dann nur auf Englisch. Zum Teil auch auf Französisch, zum Teil auch auf Norwegisch. Da gibt es auch einige Fakultäten, die da so arbeiten, bibeltreu. Ja, noch eine andere wichtige Frage. Wenn nicht, dann schließen wir hier ab und es kann ja jeder noch auf mich zukommen, die Frage stellen. Sie können sie auch gerne sammeln bis zum nächsten Mal. Wer sonst noch eine andere Frage hat, unabhängig von dem, was wir bisher behandelt haben, wo er gerne eine Antwort drauf möchte, kann die mir gerne einreichen. Ich gebe keine Garantie darauf, die hinterher auch wirklich zu beantworten, weil unsere Zeit das nächste Mal begrenzt ist. Und ich suche dann aus von denen, wo ich meine, dass die alle interessieren könnten. Nicht, dass ich dann hinterher nur zu einem oder nur zu zweien rede, weil das würde dann nicht sinnvoll sein für die nächste Sitzung. Wir hören das nächste Mal auf, nehmen noch den Rest durch von der Bibelkritik und werden die Frage des Leides behandeln und dann noch andere Fragen, die dann genannt werden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Wir beten zusammen und lösen uns dann auf.